Ja, also wir können jetzt auch das gesamte Team, inklusive mir, da wirklich sehr ruhig schlafen. Wie du gesagt hast, du kannst es dir ja schon denken. Bei uns sollte ich ja eben gerade niemand kaputt machen. Ne? Deswegen sind wir ja da. Insofern können wir ruhig schlafen. Ja.
Glücklich süchtig. Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht.
Einen wunderschönen guten Tag, Nacht, Abend, wann auch immer ihr das hört, und herzlich willkommen zur neuen Folge Glücklich süchtig. Ich bin gerade ganz schön verschnupft. Ich hoffe, man hört das nicht so ganz, denn ich bin leider der Allergie komplett verfallen. In den letzten 2 Wochen ist bei mir alles in der Birne Matsch, und Grüße an alle Allergiker da draußen, die dasselbe gerade durchmachen wie ich, und ich hoffe, es hört sich nicht allzu schlecht für euch da draußen an. Denn ich habe zum Glück das ganze Interview heute mit meinem Gast noch nicht aufgenommen, als der Heuschnupfen eingesetzt hatte, sondern zum Glück schon vor ein paar Wochen. Denn da war bei mir zu Gast Florian Werner. Er ist Geschäftsführer der DGGS, der Deutschen Gesellschaft für Glücksspiel. Und ja, was soll ich sagen? Er ist Geschäftsführer einer Gesellschaft, die 2 Online-Spielotheken in Deutschland betreibt. Und zwar nicht nur irgendwelche, sondern es sind tatsächlich die ersten in Deutschland legal lizenzierten Online-Spielotheken seit der Überarbeitung des Glücksspielstaatsvertrages. Und das ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Ich muss leider dazu sagen, dass es ein kleines technisches Problem gegeben hat, sodass meine Backup-Aufnahme ran musste, und die habe ich leider erst 10 Minuten zu spät gestartet, wodurch die ersten 10 Minuten des Gespräches leider fehlen, beziehungsweise hören sich so an. Ich blende es mal nur ganz kurz ein.
Einen wunderschönen guten Tag, Nacht, Abend, wann auch immer ihr das hört, und
Und weil ich das keinem von euch antun will, möchte ich kurz nochmal die ersten 10 Minuten zusammenfassen und entschuldige mich nochmal. Florian Werner ist bei uns zu Gast, und zuallererst möchte ich mal dazu sagen, dass ich es respektabel finde, sich als Betreiber dieser Branche mit mir im Gespräch auch auseinanderzusetzen. Und natürlich werden wir auch in diesem Gespräch nicht immer einer Meinung sein. Trotz allem fand ich, das Ganze war auf einem gewissen Niveau, wie wir uns unterhalten haben, und es war auf jeden Fall von beiden Seiten hoffentlich am Ende positiv vom Ausklang. Dementsprechend würde mich auch mal tatsächlich eure Meinung dazu interessieren, denn ich habe mir auch lange im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, ist das ein Gespräch, das wir hier ausstrahlen wollen? Würden wir damit eventuell Werbung machen, die wir nicht machen wollen? Und dazu auch nochmal den großen Respekt an Florian, dass wir uns darauf einigen konnten, von vornherein auch ohne Diskussion, dass er gesagt hat, die besagten Online-Spielotheken werden auch nicht mit Namen erwähnt, genauso wenig wie Spiele oder sonst irgendwas. Trotzdem hier natürlich nochmal die Triggerwarnung. Wer da, sage ich mal, wirklich noch nicht so ganz sattelfest ist und vielleicht Angst haben könnte, da zu bewegt zu werden, sich dort anzumelden, dann überspringt vielleicht ausnahmsweise mal diese Folge und hört wieder bei der nächsten zu. Allen anderen wünsche ich viel Spaß mit trotzdem einem super langen und tollen Gespräch mit Florian Werner, und lasst mir gerne mal eure Meinung zukommen bei Instagram oder via E-Mail oder über die Glücklich Süchtig Community, wie ihr die findet. Dort gibt es auch eine regelmäßige Selbsthilfegruppe. Ihr kennt das Ganze, findet ihr alles auf der Website mit glücklichsüchtig.de. Wir starten auf jeden Fall in das Gespräch rein, und in den ersten fehlenden 10 Minuten haben wir nochmal über die grundlegende Situation gesprochen, was illegale Casinos bedeuten aus Malta, Curaçao. Ihr kennt das Ganze ja als, sag ich mal, Betroffene durchaus, und warum es quasi die offiziell lizenzierten Online-Spielotheken gibt, wie dieser Lizenzierungsprozess ausgesehen hat. Wer da nochmal ein paar Fragen zu hat, dem empfehle ich nochmal unsere Folge zum Glücksspielstaatsvertrag, denn wir sprechen quasi über diese Reglementierungen, die damals eingeführt wurden, und die DGGS hat in diesem Zuge ihren Betrieb erst nach der offiziellen Lizenzierungsphase in Betrieb genommen. Und wir starten direkt in das Gespräch rein, als Florian erklärt, welche Limitierungen es bei den deutschen lizenzierten Online-Spielotheken gibt und wie diese uns Betroffene schützen sollen. Viel Spaß mit dem Interview, und ich freue mich auf euer Feedback dazu, und hoffentlich hören wir uns bei der nächsten Folge.
Die Limits gibt es im illegalen Glücksspiel auch nicht. Da kann man eben auch 10 Euro oder 50 Euro einsetzen pro Spin, also pro Spielrunde. Und dazu kommt dann noch ein umfangreiches Limitsystem. Neben dem Einzahlungslimit kann man eben auch sagen, wie viel Verlusten oder muss man auch sagen, wie viel Verlust möchte ich denn pro Woche, pro Monat, pro Tag maximal haben oder riskieren? Wie viel möchte ich einzahlen? Wie viel Zeit möchte ich mit diesen Spielen verbringen? All das kann man einstellen. Darauf werden die Spieler auch hingewiesen von uns, dass sie das tun sollen, wenn wir sehen, dass sie ein riskantes Spielverhalten zeigen. Und dafür sind wir wiederum verpflichtet, eine Software einzusetzen, die Spielerverhalten analysiert und versucht, Muster zu erkennen, die auf eine mögliche Spielsucht oder eine Entwicklung von einer Spielsucht hinweisen. Und dann sind wir verpflichtet, auch diese Spieler erstmal manuell zu prüfen und zu gucken, aha, wie ist denn das in der Vergangenheit gewesen bei dem und dem, und den dann entsprechend zu kontaktieren und den vorzuschlagen, nochmal die Limits zu setzen oder mal eine Auszeit zu nehmen und so weiter und so fort. Wenn das nicht passiert und wenn das quasi anhält, dass der Spieler über die Stränge schlägt, dann sperren wir den Spieler auch, und tatsächlich auch so, dass er dann notfalls gar kein Glücksspiel mehr teilnehmen kann, weil er wird den eben in dem Fall über die Oasis-Datenbank sperren lassen und er gar nicht mehr teilnehmen kann.
Also das ist auch das mehrstufige Sicherheitskonzept, von dem ihr auch auf eurer Website sprecht. Ihr sprecht auch davon einer KI-Bewertung, habe ich gelesen. Also das würde quasi, das wären diese Maßnahmen, die damit da beschrieben sind.
Genau, das ist genau das. Da haben wir eben diese Software, die wird erstellt von einem Verhaltensforscher, der sich da viele, viele Jahre mit beschäftigt hat. Das ist eine relativ verbreitete Software unter den jetzt erlaubten Anbietern, die wir da verwenden. Also ist auch so ein gewisser Branchenstandard, den wir da haben.
Und das ist jetzt, sage ich mal, explizit bei euch im technischen Angebot mit drin, oder das ist grundsätzlich jetzt auch eine legitimierte Lösung, die für alle gilt, die, sage ich mal, sich nach dem neuen Glücksspielstaatsvertrag lizenzieren lassen wollen?
Also man muss so ein System haben. Das ist jetzt nichts, was wir jetzt für uns erfunden hätten. Das ist quasi vorgeschrieben, dass man so ein System haben muss. Und wir haben uns dafür einen Anbieter entschieden, den wir als sehr, sehr gut erachten und der eben genau das eben beschriebene System dann verwendet, damit wir eben spielsuchtgefährdete Spieler erkennen und dann mit denen in den Austausch gehen und denen sagen, hey, mach mal langsam. Oder im Notfall, wenn er nicht reagiert und nicht auf uns hört, dann wieder neben auch sperren.
Jetzt ich frage mich gerade so ein bisschen, wie ich mir das so grundlegend vorstellen kann, nach welchen Kriterien so ein System das für sich erkennen kann. Also ich kann mir natürlich zum einen vorstellen, wenn ich von heute auf morgen meine Einsätze erhöhe, die Frequenz, in der ich spiele, das sind natürlich die Faktoren ganz klar, die Verhaltensmuster bei größeren Gewinnszenarien. Also das wären so die typischen Muster, die ich natürlich von mir selbst auch gekannt habe, an denen ich hätte merken können, dass da gerade was in die falsche Richtung läuft. Also sind das dann die Parameter, die da bewertet werden?
Genau, das sind genau so solche Sachen. Also dass man, dass die Einzahlbeträge ständig steigern, dass man ständig steigen, dass man Auszahlungswünsche quasi anmeldet und die dann wieder zurückzieht, dass man Verlusten hinterherjagt und so weiter. Und das ist aber bei jedem Spieler ein bisschen anders. Es gibt, also dieses Muster kann auftreten bei relativ geringen Einsätzen, aber auch bei sehr, sehr hohen Einsätzen. Und das wird dann eben für jeden Spieler individuell bewertet. Ist das einer, der sich das in Anführungszeichen, man sagen kann, der kann sich das vielleicht leisten, der hat das in der Vergangenheit, also bei dem ist das okay, oder auch wenn es hohe Beträge sind, und bei einem anderen schlägt es aber schon viel früher an, auch wenn es viel kleinere Beträge sind. Weil er eben erkennbar sein Muster verändert und bei uns dann eben die Alarmglocken genau sagen, Moment mal ganz kurz, mit dem muss man jetzt mal in Kontakt treten, damit er entsprechend sein Verhalten ändert.
Und dies geht dann tatsächlich bis zur Endstufe Oasis-Sperrsystem, wenn derjenige nicht reagiert.
Ja, genau, haben wir auch schon machen müssen, einige Male. Genau das passiert dann. Ne? Also es passiert auch, also genau, das passiert. Es passiert auch, also wir haben hier eine Spielschutzbeauftragte, deren Nummer findet man auf unserer Website, da kann man auch jederzeit anrufen, wenn man dazu Fragen hat. Dass wir die Spieler sperren, die können sich natürlich auch selber sperren. Und das passiert auch regelmäßig. Da kriegt dann unsere Spielschutzbeauftragte regelmäßig Anrufe, manchmal auch in der Nacht, von Leuten, die da vor der vor der terrestrischen Spielhalle stehen und dort nicht reinkommen, weil sie eben bei uns gesperrt wurden oder sie selber gesperrt haben.
Okay. Jetzt ist natürlich, könnte man auch direkt grundlegend in so ein paar Problempunkte, die natürlich jetzt nicht euch als ausführende Kraft betreffen, aber die für mich tatsächlich auch einfach den Glücksspielstaatsvertrag betreffen. Denn das Limit von 1.000 Euro, so gut und schön es ist, dass es ein Limit gibt, ist in meinen Augen nach wie vor trotzdem ein sehr hohes Limit. Denn also ich persönlich habe jetzt nicht jeden Monat 1.000 Euro zur freien Verfügung, um die, sage ich mal, in, also jetzt sowieso nicht mehr, aber auch in irgendein Hobby oder Interesse meinerseits zu stecken, einfach mal so.
Ja, das ist natürlich, also das ist natürlich eine Grenze, über die man streiten kann und über die sich auch gestritten wurde. Da sind wir natürlich nicht dabei gewesen, als das Ganze entstanden ist. Und das muss man dann natürlich auch immer individuell betrachten. Ne? Sind diese 1.000 Euro jetzt viel oder nicht viel? Und dann nimmt man eben einen Wert an, der für den einen ja hoch ist und für den anderen aber eben nicht hoch ist. Es gibt dann einfach eine rote Linie und das ist im Augenblick diese. Und das mag sein, dass die in einigen Fällen eben zu hoch angesetzt ist und in anderen Fällen aber eben auch deutlich zu niedrig. Und da hat man das letzten Endes, ist das eine Art politischer Kompromiss, der da gefunden wurde und gesagt, das ist jetzt 1.000 Euro und wir, also doof gesagt, wir probieren das jetzt mal aus. Die Glücksspielaufsichtsbehörde, die wird jetzt auch in den nächsten, das ist gerade meiner, denke ich, eine Vorbereitung für so eine Art Zwischenevaluierung, ne, wie entwickelt sich denn jetzt der ganze Markt und was bedeutet das denn für die Spieler und für den Schwarzmarkt und so weiter und so fort, wo das sicherlich nochmal neu bewertet werden wird, ob man die Grenze eventuell erhöhen müsste oder senken müsste, je nachdem, was dort eben rauskommt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass diejenigen Spieler, die das Geld haben und die bereit sind, mehr als 1.000 Euro einzubezahlen, dass die dann eben auch, und dazu gibt es auch Studien, wenn die an das Limit stoßen und ihre 1.000 Euro einbezahlt haben, dann eben wieder in den Schwarzmarkt abwandern und eben dort spielen. Und das ist dann, das hat man dann davon, ne? Also wenn man die Limits zu niedrig ansetzt. Also es ist schwierig dort, und das kann ich auch verstehen, deine Meinung, dort den perfekten Punkt zu finden. Sind es 500 Euro, sind es 250 Euro, sind es 1.000 Euro, sind es 2.000 Euro? Und da man einen pauschalen Wert finden musste oder wollte, hat man sich eben auf 1.000 Euro geeinigt.
Dazu gibt es aber auch meines Wissens nach, und das wäre jetzt natürlich auch mal interessant zu wissen, also ich habe mir mal sagen lassen, es gäbe auch die Möglichkeit für Spieler diesen Betrag auszusetzen bzw. zu erhöhen unter gewissen Umständen.
Ja, das ist tatsächlich so, dass es einige, und da gehören auch wir dazu, Anbieter bei der Glücksspielaufsichtsbehörde beantragt haben, dass man unter gewissen Umständen das Limit auch erhöhen darf. Das ist jetzt schon im Bereich der Sportwette so. Und da wird eben versucht, dasselbe System auch für den Bereich der virtuellen Automatenspiele anzuwenden. Und das bedeutet, dass ein Spieler, der ein höheres Einzahlungslimit haben möchte, jetzt nicht vom Stuhl fallen, nämlich bis zu 10.000 Euro in der ersten Stufe oder, das wird wahrscheinlich nie vorkommen, oder nur sehr selten, bis zu 30.000 Euro in der zweiten Stufe. Und das würde eben dann von uns, wenn es sofern die Behörde das erlaubt, das wissen wir nicht, ob das passieren wird, dann würden wir den Spieler anbieten, wenn du uns nachweist, dass du das Geld quasi hast, indem du uns einen Einkommensnachweis schickst über ein sehr hohes Einkommen oder du sehr, sehr vermögend bist oder du uns einen Kontoauszug schickst und so weiter und so fort, dann würden wir dein Limit entsprechend, wie hoch das dann auch immer ist, ne, auf 5.000 Euro oder auf 8.000 Euro oder auf 2.000 Euro erhöhen können, je nachdem, wie hoch dein Einkommen oder dein Vermögen ist. Das aber natürlich auf der einen Seite, weil wir uns als, obwohl legale Anbieter, trotzdem immer noch wirtschaftlich funktionierende Anbieter, natürlich bedeutet, dass wir generell mehr Umsätze erzielen können, auf der einen Seite, also das ist so, da muss man auch nicht drum herum reden, und auf der anderen Seite, aber auch, was ich eben erwähnte, damit man eben ein Korrektiv für die, die es sich leisten können, hat, damit diese Spieler dann eben nicht in den Schwarzmarkt abwandern.
Okay. Ja, es ist natürlich, du hattest es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, dieses Risiko der Schwarzmarktabwanderung, das ist natürlich halt, da sind wir halt so ein bisschen bei dem grundlegenden Problem, dass natürlich jemand, egal wie gut ein Casino legitimiert ist von staatlicher Behörde, wie gut die Systeme greifen, ist natürlich trotzdem in dem Moment auch ein Risiko sein kann, dass derjenige für sich die Sucht entdeckt. Und das, in dem Moment, sage ich mal, würde euer System ja anspringen und beispielsweise sagen, hör mal, hier ist für dich Schluss, du bist jetzt für den deutschen Markt grundlegend gesperrt, weil wir dein Verhaltensmuster erkannt haben. Und ab dem Punkt würde er, wie du ja gesagt hast, auch bei dem Highroller, für den das nicht genug sein würde in dem Moment, in den Bereich des Schwarzmarktes dann abwandern. Und da wahrscheinlich, sage ich mal, noch einen viel größeren Schaden für sich persönlich auch einfach anrichten. Und das ist natürlich so ein Stück weit mein grundlegendes Problem mit der Branche an sich. Das muss ich, glaube ich, nicht erzählen. Trotzdem ist es für mich natürlich auch logischerweise utopisch zu glauben, dass wir irgendwann nochmal an den Punkt kommen, an dem wir ohne die Institution Glücksspiel in Deutschland leben werden. Und dementsprechend muss ich auch einfach sagen, befürworte ich es zumindest, mit regulierten Anbietern arbeiten zu können, beziehungsweise regulierte Anbieter zu sehen auf dem deutschen Markt und den Schwarzmarkt da auch einzudämmen. Das mal vorneweg. Und natürlich muss man hier an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, logischerweise ist das Geschäftsmodell eines Online-Spielotheken oder Casino-Betreibers, wie auch immer, natürlich der langfristige Verlust des Spielers. Das muss jedem Spieler klar sein. Und ich denke, das ist auch den meisten natürlich klar, aber das sind natürlich auch diese rationalen Logik-Situationen, die halt für den Spielsüchtigen auch nichts nützen, weil er in dem Moment einfach schon weit weg von jeglichem logischen Handeln einfach ist in dem Moment, in dem man da drin hängt.
Genau, also das versuchen, ne? Also neben den Limits haben wir eben diese Mechanismen, diese Monitoring-Systeme, um eben spielsuchtgefährdete Spieler quasi zu entdecken und die dann auch entsprechend darauf hinzuweisen und dann auch Maßnahmen ergreifen. Nichtsdestotrotz können die natürlich danach in den Schwarzmarkt abwandern. Das können wir nicht verhindern, zumindest nicht wir als Deutsche Gesellschaft für Glücksspiel. Das ist dann Aufgabe der Glücksspielaufsichtsbehörde, dort Maßnahmen zu ergreifen, dass der Schwarzmarkt eben blockiert wird, ausgetrocknet wird, von den Zahlungsmethoden abgeschnitten wird und so weiter. Das ist deren Aufgabe. Und meiner Meinung nach werden die da auch aktiv. Die können wahrscheinlich nicht immer so durchgreifen, wie sie es gerne hätten, aber die arbeiten da ja auch dran. Ne? Und ich glaube, wenn man dann von beiden Richtungen kommt, klar, kann man ein System schaffen, was grundsätzlich funktioniert. Man wird nie 100% des Schwarzmarkts wegbekommen, aber doch zumindest so, dass die allermeisten Spieler sich im legalen Markt bewegen.
Gibt es da momentan schon, sage ich mal, Studien oder ich meine, du bist mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle da auch vernetzt und bekommst da was mit, wie heutzutage die Marktsituation in Deutschland aussieht? Also gibt es da messbare Werte, wie viel legalen Umsatz und illegalen Umsatz es in der Branche auf Deutschland bezogen gibt?
Also es gibt Studien einmal von den Ländern selbst, wobei da so ein bisschen kritisch zu betrachten ist, ob die wirklich den kompletten Schwarzmarkt jetzt betrachtet haben oder bloß ein Teil davon, nämlich der zwar schwarz arbeitet, aber trotzdem Steuern zahlt. Es gibt dann auch den Teil, der schwarz arbeitet und keinen Steuern zahlt. Deswegen gehen wir jetzt davon aus, und der Markt ist ja noch relativ jung, also jetzt gerade entwickelt, die ersten 30 oder die ersten gut 30 Erlaubnisse für virtuelles Automatenspiel gibt es jetzt. Und wir haben nächsten Monat ein Jahr Geburtstag. Ne, am 13. Juni letztes Jahr sind wir online gegangen. Also alles noch sehr, sehr frisch. Wir glauben, dass von den Nutzern so ungefähr 50% mittlerweile bei legalen Anbietern spielen und 50% bei den illegalen. Bei den Umsätzen glaube ich nicht, dass es 50-50 ist. Da vermute ich, dass der Markt bei den illegalen noch deutlich stärker ist, weil dort die Spieler, die besonders viel spielen, in der Branchensagon werden die ja gerne im Highroller genannt, dass da der Anteil der Spieler, die im illegalen Markt spielen, deutlich größer ist als 50%.
Ja, klar, ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, und ich kann das ja, sag ich mal, aus meiner eigenen Historie nachvollziehen. Ich habe damals den stetigen, wie soll ich sagen, Abbau des lokalen Spielotheken-Daseins, beziehungsweise es ist ein bisschen witzig, das zu sagen, weil da sind so viele Faktoren, die heute noch nicht umgesetzt worden sind und die auch nach wie vor nicht geltend gemacht wurden. Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich auch damals in der Veränderung miterlebt habe. Sprich, als ich damals das erste Mal in der Spielothek, also in der physischen Spielothek gewesen bin, da gab es noch EC-Automaten in den Etablissements, an denen ich mir das Geld direkt abheben konnte. Da gab es keine Geschwindigkeitslimitierung, was die Einzahlung von Geldbeträgen gab. Und das sind ja alles Sachen, die dann nach und nach immer nachjustiert und ergänzt wurden. Und natürlich für jemanden, der das anders gewohnt war und der, das muss man auch ganz klar sagen, in der Sucht hängt, natürlich auch keine positiven Eigenschaften sind. Denn natürlich ist das legalisierte Casino oder die Spielothek in dem Fall, und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkto online genauso, auch ein Stück weit langsamer, behäbiger. Es erfüllt nicht dieselbe Reizentwicklung, die es, sage ich mal, die nicht legale Variante in dem Fall tun könnte. Also zumindest ist das so meine persönlichen Erfahrungen aus den damaligen Jahren einfach gewesen, vergleichsweise.
Ja, das ist natürlich ein Punkt, den wir versuchen zu kompensieren. Das ist dann auch in Zusammenarbeit mit der Glücksspielaufsichtsbehörde. Einmal, also ein großer Punkt ist, dass die Glücksspielaufsichtsbehörden alle Spiele, die quasi verfügbar sind, nochmal separat prüfen und ob die auch wirklich den Anforderungen des Glücksspielstaatsvertrags unterliegen. Und da gibt es mittlerweile, ich glaube, so die ersten 500, 600 Spiele, die da von der Behörde genehmigt wurden, im Vergleich zu einem riesigen Angebot aus Tausenden von Spielen im illegalen Markt. Ne? Also da hinkt die Behörde noch hinterher, sodass wir ein möglichst attraktives Angebot schaffen können, obwohl wir die ganzen Restriktionen haben, um die Spieler zu schützen. Ne? Also das ist ja natürlich immer so ein bisschen, ja, nimmt man vom einen was weg, hat was beim anderen, dann macht das andere viel Spaß, wie du es eben beschrieben hast, ne? Spielsucht oder Spielspaß, und das greift halt alles ein bisschen ineinander. Was wir versuchen, ist, dass wir die Nutzer auf unserer Seite quasi darüber aufklären, warum das so ist. Und deswegen bin ich ja auch jetzt hier in diesem Podcast. Also warum ist das so? Ne? Damit du geschützt wirst, und dafür nimmst du eben dieses und jenes in Kauf, und das macht dann vielleicht ein bisschen weniger Spaß. Aber auch da arbeiten wir dran, dass wir dem Spieler dann vielleicht auf eine andere Art auch ein bisschen Unterhaltung bieten, als das immer über das reine jetzt Autos binden, ne? Dass man also gar nicht mehr jeweils drücken muss, bis man da dann einen Einsatz tätigt. Das muss man bei den illegalen Anbietern nicht. Bei uns muss man das, da muss zwischen jedem Spin, müssen da 5 Sekunden liegen. Und dass wir eben da trotzdem Unterhaltung bieten und Spaß, indem wir tägliche Aktionen haben und so weiter und so fort.
Ich könnte jetzt, muss ich auch einfach ganz ehrlich sagen, ich bin ja ganz froh darum, dass diese Restriktionen gekommen sind, denn ich bin der Überzeugung, dass zumindest der Punkt vielleicht im Erstkontakt den einen oder anderen dann doch, sage ich mal, nicht so vom Hocker reißt, dass er sich da vielleicht weiter drin vertiefen kann. Das muss ich natürlich aus meiner persönlichen Sicht und einfach aus der Sicht von vielen 100 Menschen, die ich einfach kennengelernt habe, einfach mal dazu sagen. Und genauso muss ich jetzt natürlich auch nochmal an dieser Stelle ganz klar sagen, auch wenn wir hier, sage ich mal, einen Dialog führen, ist es mir auch wichtig zu sagen, dass kontrollierte und sichere Spielen für niemanden, der spielsüchtig ist, möglich ist. Und das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, die teilen wir auch. Deswegen ist es ja natürlich auch wichtig, dass genau diese, sage ich mal, dieser Bereich der Zielgruppe rausselektiert wird. Aber im besten Fall kommt er dann natürlich auch gar nicht erst, sage ich mal, in diese Situation hinein. Und von daher muss ich sagen, bin ich jetzt natürlich nicht so ganz unglücklich, dass es diese Restriktionen gibt. Aus eurer Sicht als Betreiber verstehe ich natürlich, dass das Kämpfen mit unfairen Mitteln ist im Vergleich zu einem anderen Markt, der natürlich gefühlt dann dieselbe Version auf Steroiden ist, was das Spielothekengefühl halt angeht. Das ist mir auch vollkommen klar, dass das von eurer Seite natürlich nicht die Zielsetzung ist.
Ja, also wir sind natürlich auch dem im Staatsvertrag, also wir arbeiten im Auftrag des Staatsvertrages und sind dem auch verpflichtet, und die Regeln wurden ja quasi eingeführt in einem sehr, sehr langen Prozess, wo sich dann alle miteinander abgestimmt haben, sich dann irgendwie darauf geeinigt haben. Deswegen, haben, deswegen sehen wir das erstmal alles so, dass sehen wir das jetzt als deutsche Gesellschaft für Glücksspiel, als DGGS so, das ist jetzt eben so, damit müssen wir klarkommen. Ne? Wir haben allerdings bei uns als Historiker noch den kleinen Vorteil, dass in unser Team, also fast ausnahmslos, bevor wir gestartet haben, gar nicht im Glücksspielbereich tätig gewesen ist. Das heißt, wir sind also von vornherein in einen Markt gestartet, wo wir nur diese Regeln kannten. Wir können uns, glaube ich, deswegen, können damit sehr gut umgehen. Ne? Also wir fluchen da nicht und sagen, ah, früher war alles besser und so weiter und so fort. Und wir sagen, das ist jetzt so. Und es gibt auch gute Gründe dafür, man hat sich darauf geeinigt. Und deswegen ziehen wir das jetzt so durch.
Das ist ja auch zumindest löblich auf jeden Fall in dem Bereich. Wie sieht denn generell für dich die Zukunft dieser ganzen Online-Thematik aus? Also glaubst du, wir reden ganz oft von im Online-Themen von Geoblocking, von IP-Adressen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade, letzte Woche ist es glaube ich gewesen, sind große News aufgeschlagen, dass die Casinos mit dem Sitz in Malta, dass die maltesische Regierung da neue Regulierungen einführt, um ihre Anbieter, muss man auf gut Deutsch sagen, einfach zu schützen. Vor beispielsweise solchen Themen wie Glücksspiel, Gewinnrückforderung, Chargeback ist ja auch ein großes Thema in Deutschland, brauche ich dir mit Sicherheit ja auch nicht zu erzählen. Also was glaubst du, wo wir uns dahin bewegen könnten?
Also generell glaube ich, dass der Online-Anteil am Glücksspiel wächst und auch weiter wachsen wird. Also Online-Glücksspiel wird immer relevanter werden und dort insbesondere auch der legale Bereich. Also das, ich glaube auch nicht, dass das unbedingt immer neue Spieler sind. Das sind einfach Spieler, die vorher, ne, wie du früher gesagt hast, in der Spielothek, also vor Ort gespielt hat. Dass wie in allen anderen Bereichen, dann bis früher ist man öfter ins Kino gegangen oder in den Schuhladen. Das erledigt man jetzt online. Und genauso ist es eben auch mit dem Glücksspiel. Also das wird immer relevanter werden, weil einfach alles digitaler wird. Und der andere Punkt mit den Rückforderungen von Spieleinsätzen und so weiter, damit haben wir als DGGS überhaupt gar kein Problem. Und wenn jemand bei einem illegalen Anbieter spielt und dort das sein Geld zurückfordert, dann finden wir, also jetzt mal flapsig gesagt, hat es der illegale Anbieter auch nicht besser verdient. Ne? Also dann, wenn der nicht legal arbeitet, warum soll dann der Spieler nach seinen Regeln spielen? Der macht dann eben auch, was er möchte und fordert dann eben sein Geld zurück. Ne? Ich glaube aber, dass das wird jetzt noch eine Phase geben, eine Übergangsphase, wo das noch eine gewisse Relevanz hat. Ich glaube schon, dass auf lange Sicht der illegale Markt mehr und mehr ausgetrocknet wird und das gar nicht mehr so eine große Relevanz hat. Davon gehe ich schon aus und das also mittelfristig, dass es dort sich quasi nur noch einige legale Anbieter geben wird in dem Bereich. Der Bereich insgesamt, also legales Online-Glücksspiel, aber eben einfach da ist und eben wächst. Und zwar deshalb, weil er eben von den Offline-Markt in den Online-Markt wandert.
Möge es so sein, zumindest was den Spielerschutz angeht auf jeden Fall. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, weil ich gerade über diese, also wo ich ein bisschen widersprechen muss, ist also für mich persönlich einfach die ist gleichzusetzen, was ein Online-Kauf von Schuhen angeht mit dem Verspielen von Geld, weil dafür ist mir dann, sage ich mal, mit meinen Schuhen habe ich jetzt nicht so das große Risiko, in eine Problematik reinzulaufen. Ne? Das hat man natürlich im Bereich Spielsucht mit, ich glaube, wir haben Statistiken mittlerweile von 2% der Bevölkerung, die ein problematisches Spiel aufweisen. Das hat dann doch schon mal eine etwas andere Gefahrencharakteristik. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen.
Ja, wobei mit den Schuhen, der Vergleich hängt gar nicht mal so sehr. Es gibt natürlich auch eine Kaufsucht. Und neulich habe ich wieder einen Artikel gelesen, ich glaube, es war in der Zeit, wo da jemand schrieb, dass er mit einigen Zahlungsdienstleistern immer wieder Kredite bekommen hat und Zahlungsaufschub und so weiter und dann einfach online geshoppt hat, wie eine Verrückte oder in dem Fall war es eine Verrückte, die dann einfach einen Kaufrausch oder eine Kaufsucht entwickelt hat. Und das Thema gibt es genauso. Ne? Und dass sich da Leute einfach ja, dass sich da Leute überschulden, dass sie einfach denken, sie können sich das leisten, obwohl das eigentlich nicht der Fall ist. Und da sind wir ja schon da mit unseren ganzen technischen Maßnahmen, um das zu erkennen und dann entsprechend einzudämmen.
Ja, grundlegend mag das so sein und natürlich kannst du, sag ich mal, mit einem Schuh jemanden auch genauso erschlagen, wie du es mit der Waffe jemanden erschießen kannst. Und natürlich gibt es auch die Problematik der Kaufsucht, nur glaube ich, dass grundlegend das reine Kaufen als allgemeiner Mechanismus sicherlich nicht so anfällig ist, wie, sag ich mal, das zielgerichtete Endorphin-Ausstoßen durch das Glücksspiel selbst. Also ich kenne jetzt natürlich keine statistischen Zahlen von der Gegenseite, also wie die Kaufsuchtbilanz aussieht, wie viele problematische Fälle es da gibt. Grundlegend, klar, wir sprechen bei beiden von der Verhaltenssucht und viele Mechanismen und Folgen daraus sind natürlich gleich. Ich glaube aber trotzdem nochmal, dass man das dann doch ein bisschen differenzieren muss.
Absolut, man muss das differenzieren, da hast du vollkommen recht. Aber was ich, und wenn man differenziert, muss man eben auch sagen, dass es bei uns eben den Glücksspielstaatsvertrag gibt, mit all seinen Regeln, die wir entsprechend umsetzen müssen und umsetzen wollen, und damit eben diesem Suchtverhalten eben entgegengewirkt werden soll. Und das hat man in anderen Bereichen, die vielleicht auch suchtanfällig sind, wenn auch vielleicht nicht gesellschaftlich gerade so diskutiert oder vielleicht auch nicht so relevant, da gibt es das eben nicht. Ne? Und das gibt es eben bei uns und genau aus diesem Grund. Und genau aus diesem Grund gibt es auch das Gesetz und die Unterteilung in legal und illegal und so weiter.
Gebe ich dir natürlich prinzipiell recht, wobei ich natürlich glaube, also die bestmögliche Schutz des Spielers ist in dem Moment, ihn gar nicht zum Spieler werden zu lassen. Aber wie gesagt, das habe ich ja schon vorhin gesagt, es ist utopisch zu glauben, dass wir diesen Bereich, sage ich mal, aus der Gesellschaft nochmal rausbekommen. Deswegen, dann nehme ich lieber zu flüssig aber das kleinere Übel und habe regulierte Anbieter und ausschließlich regulierte Anbieter im besten Falle.
Ja.
Ich hätte noch so ein paar Fragen von Leuten aus meiner Community, die natürlich hellauf begeistert waren, als sie gehört haben, mit wem ich da sprechen werde, beziehungsweise sie wissen nicht mit wem, aber in welcher Position du dich da befindest. Vielleicht können wir ja die eine oder andere dahingehend mal so ein bisschen beantworten, weil es mich teilweise auch sehr interessieren würde. Also die erste Frage, die zum Beispiel kam: Kann man wirklich jede Nacht ruhig schlafen, während andere Menschen sich kaputt machen? Ich meine, ich kann mir die Antwort jetzt ein bisschen denken aus den vorhergehenden Gesprächssituationen, aber.
Ja, also wir können jetzt auch das gesamte Team, inklusive mir, da wirklich sehr ruhig schlafen. Wie du gesagt hast, du kannst es dir ja schon denken. Bei uns sollte ich ja eben gerade niemand kaputt machen. Ne? Deswegen sind wir ja da. Insofern können wir ruhig schlafen, ja.
Ich kann das.
Und ich hoffe auch die Spieler übrigens genauso, ja, dass die auch ruhig schlafen können.
Also ich versuche das mal so ein bisschen gedanklich zu projizieren. Also beispielsweise, ich bin beruflich in der Branche tätig. Also meine Firma stellt Wasseraufbereitungsanlagen her. Das ist für mich persönlich ein Berufsfeld, in dem ich mich ganz gut identifizieren kann, weil ich halt prinzipiell glaube, der Rohstoff Wasser wird über die nächsten 100 Jahre oder überhaupt noch früher ein immens großes Problem sein. Und sage ich mal, an der Sache Arbeit beruflich mitzuwirken, dass das, sage ich mal, eine effektive Nutzung hat, ist für mich ein positiver Fall. Mit der Online-Spielothek, sage ich mal, in dem Punkt, ich verstehe, dass du natürlich, dass das für einen persönlich die Argumentation ist, zu sagen, man möchte ja die gute Variante der Branche sein, aber auch die gute Variante zieht am Ende, sage ich mal, Spiele an, von denen diese 2% mit der Problematik da sein werden. Und natürlich finde ich es wichtig und richtig, dass es da Schutzmechanismen und Sperrmechanismen gibt. Aber ich weiß es und viele andere wissen das halt auch, wenn man einmal in dieser Suchtspirale drin ist, ist man unfassbar kreativ, was die Mittel und Wege angeht, sage ich mal, an seinen Stoff zu kommen, an das Zocken selbst zu kommen. Und da ist einem auch jedes Mittel recht. Und da werden wir dann wieder bei der Abwanderung zu, sage ich mal, anderen Bereichen und so weiter. Ich meine, ich kann natürlich nicht den Spielautomat, der damals da stand und dem ich das erste Mal gespielt habe, für alles verantwortlich machen, was danach gekommen ist. Aber die ersten Schritte in die Sucht hinein sind ja auch vermeintlich für mich harmlos gewesen. Und trotzdem resultieren daraus in dem Moment 10 Jahre, in denen ich mich belogen habe, andere Menschen belogen habe, meine Existenz aufs Spiel gesetzt habe und wirklich am Ende kurz davor gewesen bin, für mich persönlich die Reißleine zu ziehen. Und das auch, sage ich mal, alles basierend auf einem Anbieter, der damals, sage ich mal, gewisse Lokalitäten offeriert hat. Also, ja. Du verstehst, worauf ich das ausfüll. Diese 2% gibt es ja in dem Moment trotzdem. Und also wie würdest du zum Beispiel reagieren, wenn in 10 Jahren jemand kommt und sagt, ich habe bei deiner Online-Spielothek damals begonnen, bin nach einem halben Jahr davon weg und dann ging das noch weiter, sage ich mal, bergab für mich persönlich.
Also da stecken ja 2 Sachen drin. Also einmal hast du eben von den Wasseraufbereitungsanlagen gesprochen und warum macht man überhaupt, warum arbeitet man überhaupt in dieser Branche? Mhm. Das ist bei mir so, dass ich während meines Studiums noch ein Praktikant ein Praktikum gesucht hatte und dort bei einem recht bekannten Sportwettenanbieter begonnen habe. Ich aber schon immer so eine gewisse Faszination für dieses Spiel hatte, ne? Generell. Wie funktioniert das eigentlich, solche Wettquoten? Wie funktioniert eigentlich so ein Roulette-Spiel, oder eben so ein Automat? Wie, dann gibt es diese großen, berühmten Casinos, ne, in Monte Carlo und in Baden-Baden und so weiter. Und das ist, übt ja schon so eine gewisse Faszination aus und eben auch auf mich, ne? Und ich sehe das aber immer eher unter dem Aspekt der Unterhaltung, ne, also gar nicht Leute kaputt machen, wie jetzt eben plakativ gesagt wurde, sondern eher aus dem Aspekt Las Vegas, was ist da eigentlich alles drumherum, ne, dieses Unterhaltung, diese Show, dieses sich mal einen Abend machen, einen schönen Abend machen, so einen gewissen, ja, sich auch elegant anziehen, ne, und so ein bisschen so eine Art, ja, aufregendes Abenteuer erleben, was aber im Grunde noch in den gewissen Bahnen ist, die man, ja, indem man sich quasi selbst Limits setzen kann und wo man das ein Stück weit kontrollieren kann, das Ganze. Und das fand ich immer sehr spannend und deswegen bin ich jetzt auch wieder in dieser Branche. Wie gesagt, ich hatte wirklich jetzt über 10 Jahre nichts mehr im Spielbereich zu tun gehabt. Und das finde ich jetzt einfach eine interessante, spannende Branche und deswegen machen wir da gerne mit. Und der andere Punkt mit diesen 2%, da ist natürlich die Frage, ne, das ist eben dieser auch im Staatsvertrag gewürdigte Spieltrieb, der nun mal da draußen ist. Und irgendwo passiert es dann eben, ne, wie bei dir, bei irgendeinem lokalen Spielhallenbetreiber oder eben dann im illegalen Bereich. Ne, und da ist eben die Frage, wie macht man das, dass es funktioniert? Ne? Und ich glaube, dass dieser Weg, der jetzt hier eingeschlagen wurde, dass der richtige ist. Also wenn schon, dann bei uns. Und bei uns passiert es aber nicht, dass du dann bei uns quasi deine Spielsucht lebst, sondern wir versuchen dich dann an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, wie du das im Augenblick, wie du hier spielst, das passt so nicht. Nimm mal Hilfe in Anspruch, beziehungsweise stell bei uns die Limits ein und so weiter und so fort.
Dazu so 2-3 Gedankengänge. Also zum einen, ja, es ist mit Sicherheit jetzt der richtige Weg, aber ich glaube auch einfach, dass man sowohl politisch und auch in der Hinsicht einfach schon sehr, sehr früh die komplett falsche Richtung genommen hat. Also wir sind eigentlich eher dabei, eine Kurskorrektur vorzunehmen, anstatt, und sag ich mal jetzt, das Beste daraus zu machen. Das muss man mal grundlegend dazu sagen. Das andere, was für mich auch so eine Grundsatzfrage des Thema Online-Spielbereiches geht, weil du ja gerade, du hast auch so ein bisschen faszinierend von Vegas gesprochen, von den großen Casinos und das ist den schönen Abend machen. Aber das sind ja für mich persönlich zum Beispiel alles Faktoren, die in einer Online-Spielothek so nicht stattfinden. Also ich kenne zwar die ganzen schönen Online-Werbespots, in denen ein Pärchen zusammen auf der Couch sitzt und sagt, hey, wir spielen jetzt mal eine Runde in der Online-Spielothek. Aber das ist für mich persönlich halt auch einfach nicht die Wahrheit. Für mich, diese ganzen Aspekte, die du ja gerade genannt hast, die fallen ja im Online-Bereich komplett weg, sich schön anzuziehen, auszugehen. Und dann sind wir in einem Bereich, in dem jemand, sage ich mal, vielleicht sich drin verlieren kann, in dem aber vielleicht auch gar nicht mehr dieses Vier-Augen-Prinzip hat, dass jemand Zweites dabei ist, weil er das für sich still und heimlich auf dem Smartphone, Handy, auf der am Arbeitsplatz, alles persönliche Erfahrung, ne, dann für sich dann auslebt. Weil ich persönlich habe damals ja halt auch gesagt, ja, für mich war online der Killer. Für mich war online der Killer, weil es dann für mich in eine Sphäre gegangen ist, dass ich nicht mehr mich physisch irgendwo hinbewegen musste, sondern dass ich immer zu jeder Zeit mit dem Smartphone die Möglichkeit hatte zu spielen. Und auch zu dem Thema Spieltrieb. Ich kenne die grundsätzliche wissenschaftliche Aussage des natürlichen Spieltriebs. Da muss man natürlich aber auch kritisch hinterfragen, ob man diesen Spieltrieb zwingt, mit finanziellen Mitteln befüttern muss. Denn es gibt genug, sage ich mal, unterhaltenswerte Thematiken, die man ohne Geldeinsätze leben und vollführen kann.
Ja, also es sind jetzt auch wieder mehrere Punkte, aber das Spielen um Geld ist dann eben das Spielen um Geld. Und genau darum geht es ja bei diesem Spieltrieb. Also es gibt sicherlich andere Sachen, die auch Spaß machen, aber es gibt eben, also sei es, wie vorhin erwähnt, irgendwie shoppen gehen oder im Bungee-Jumping oder Wandern oder Yoga machen oder was auch immer. Und da hat eben dann jeder seinen Bereich, den er gut findet und dem er nachgehen möchte. Und das kann eben ab und zu mal eben auch das Spiel um Geld sein. Und das ist ja genau das, wovon da gesprochen wird. Und man kann natürlich genauso gut auch irgendwelche Geschicklichkeitsspiele im Internet spielen oder Candy Crush und so weiter. Und hat dann dort seine Erlebnisse, seine Glücksmomente. In diesem Bereich, es gibt aber eben auch diesen Bereich, wo man eben um Geld spielen möchte. Und genau das, was ich vorhin beschrieben hatte, was dann eben diese Faszination auslöst. Und dieses Bild, dass man sich da schön anzieht und sich einen besonderen Abend macht, das ist natürlich ein Bild, was da gerne gepflegt und auch kultiviert wird, wie wir uns überall sonst auch in der Werbung. Ne? Da fahren die Autos durch schöne Landschaften und wenn man die Schuhe bekommt, dann schreit man vor Glück auf dem Campingplatz und ist nackig und so weiter. Das sind natürlich immer Werbewelten. So funktioniert eben nun mal einfach Werbung. Nichtsdestotrotz wandert alles ins Digitale. Ne? Auch wenn man eine Serie guckt online, hat man vielleicht die Jogginghose an, die man im Kino nicht tragen würde. Das ist dann...
Okay, da gebe ich den Punkt.
Ne? Das ist nun mal einfach so. Ne? Und da muss man eben versuchen, diese beiden Welten zusammenzubringen. Und das andere, ja, also das ist das legale Angebot gibt. Ne? Darüber müssen wir natürlich die Spieler informieren und die darauf hinweisen und die dorthin lenken. Das ist auch eines der Ziele, aus dem Staatsvertrag lenken, kanalisieren in den legalen Markt. Und das geht dann eben mit Werbung. Und Werbung ist dann nun mal Werbung. Und das kann man auf alle möglichen Arten machen. Man kann das natürlich auch die Spielende zeigen, wie sie gerade spielen, ne? Und damit man ein bisschen das Spiel in den Vordergrund stellt. Oder man macht das eben ein Stück weit emotionaler, indem man irgendwelche Fantasiewelten zeigt. Oder man zeigt irgendwelche Casino-Erlebnisse und so weiter und so fort, dass man eben jetzt auch online haben kann. Aber das ist nun mal, wie Werbung funktioniert und wie man Werbung gestalten muss, damit man eben dieses Kanalisierungsziel erreicht.
Ja gut, über Werbung hatten wir jetzt natürlich so per se jetzt noch gar nicht grundlegend gesprochen gehabt. Ne? Ich hatte ja auch im Vorfeld gesagt, dass ich auch einen Werbespot von euch sogar gesehen hatte. Ich brauchte dich jetzt natürlich nicht dazu zu fragen, wie du zu dem Thema Glücksspielwerbung stehst, denn mir ist natürlich bewusst, sage ich mal, aus unternehmerischer Sicht ist es auch wichtig, Kunden anlocken zu wollen und dafür ist Werbung natürlich elementar wichtig. Aber trotz allem möchte ich dir die Frage da auch mal zwischendrin noch stellen, so rein subjektiv für dich persönlich. Findest du, dass die Art und Weise die non-existenten Restriktionen, weil im Glücksspielstaatsvertrag gibt es, soweit ich weiß, für den Werbebereich eine Seite und die ist auch sehr, sehr, sehr vage gehalten, was die Ausführungen angeht. Also wie stehst du persönlich dazu? Also wir müssen ja jetzt nicht speziell über euch da reden, aber zum Beispiel Sportwetten ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, aber da ist genauso extrem ist da, sage ich mal, auch der Werbepart zum Beispiel.
Ja, also da muss ich ja fast lachen, weil du sagst, die eine Seite im Staatsvertrag. Tatsächlich gab es mit der Erlaubnis, die wir bekommen haben von der Glücksspielaufsichtsbehörde, gab es um die 50 Seiten sogenannte Nebenbestimmungen. Und der allergrößte Teil davon sind die sogenannten Werbenebenbestimmungen, wo wirklich alles haarklein reglementiert ist.
Aber also, die sehe ich dann auch erst im Falle, dass ich beispielsweise eine Online-Spielothek lizenzieren lassen wollen würde. Also die ist jetzt nicht so offiziell zugänglich, weil die kenne ich jetzt tatsächlich nicht.
Also genau, die siehst du dann, beziehungsweise wenn man das googelt, ich glaube, mit Musterwerbenebenbestimmungen, dann findet man das auch. Ne? Also das wird dann zu 99% deckungsgleich sein mit dem, was die Anbieter alle erhalten haben. Und da ist dann eben ja so gut wie jeder einzelne Werbekanal und jede einzelne Werbeform einmal sehr, sehr stark ausreglementiert und definiert, was gemacht werden darf und was eben nicht gemacht werden darf. Also okay. Da hat man wirklich sehr, sehr, sehr genau hingeguckt. Aus unserer Perspektive möchte man manchmal sagen, ein bisschen zu übergenau und ein bisschen zu oder manchmal eben auch gerade nicht genau und einfach zu holzschnittsartig. Ne? Aber das ist was man jetzt eben mit der Behörde gemeinsam ausdiskutieren muss, was denn überhaupt realistisch ist, was machbar ist und was manchmal noch gar nichts bringt. Ne? Also und das sind, wie gesagt, das sind so viele Punkte, wie es das Alphabet hat, von A bis Z, wirklich Punkt A, Punkt B, Punkt C bis Punkt Z wurde da durchdekliniert, was an Werbung haarklein genau erlaubt ist und was nicht.
Okay, da haben wir wieder was dazugelernt. Das ist ja schon mal ganz interessant in dem Punkt. Gibt es denn eigentlich bei dir im Umfeld persönlich Menschen, die von der Spielsucht betroffen sind?
Ja, das haben wir uns auch hier gefragt, aber ich tatsächlich nicht. Also ich kenne niemanden persönlich, der mit Spielsucht betroffen ist. Vielleicht habe ich deswegen auch so eine andere Einstellung zu der Sache, als du das jetzt hast, als ehemals Betroffene. Aber ich kenne tatsächlich niemanden. Ich habe mir ein paar Mal darüber nachgedacht und mir fällt niemand ein.
Das ist auch interessant. Also normalerweise habe ich immer das Gefühl, dass zumindest jeder einen irgendwo kennt. Aber ja.
Wir sind aber auch, also meine Familie und ich, wir sind vielleicht auch so ein bisschen verschoben und kenne generell relativ wenige Leute, das kann auch sein. Und deswegen ist dieser eine Fall dann eben nicht da bei uns.
Okay. Ich hatte jetzt auch gar nicht auf deine familiäre Situation, also ich kenne da keinen Background dazu, aber die eine Frage ist gewesen zum Beispiel, ob du es für gut befinden würdest, wenn deine Kinder Glücksspiel konsumieren bzw. betreiben würden. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob du persönlich Kinder hast, ist ja auch eigentlich auch eine rein theoretische Frage, denke ich mal.
Nee, also ich habe Kinder, 4 Stück, die sind allerdings alle noch so jung und so weit von der Volljährigkeit entfernt, dass das im Augenblick, also wäre es auch gar nicht legal, wenn sie spielen würden. Also würde ich deswegen nicht gut finden, weil es illegal wäre. Sobald sie aber volljährig sind, ist das in Ordnung. Ne? Dann, wenn sie der Glücksspieler bei einem legalen Anbieter spielen und volljährig sind, dann kann ich ihnen das nicht verbieten und will ihnen das auch nicht verbieten, dann ist das vollkommen in Ordnung.
Aber hast du nicht da, sag ich mal, auch so ein bisschen die Sorge? Also ich sag mal, vielleicht natürlich gucke ich da auch ein bisschen tiefergehend drauf, weil ich natürlich persönlich Betroffener bin. Aber wie viele Mechanismen in der Werbebranche und generell in der Gesellschaft einfach dazu hinsteuern, dass das Glücksspiel attraktiv und interessant gestaltet wird und dementsprechend halt auch das Risiko birgt, dass man sich darin verlieren kann. Und das schon in einem sehr, sehr frühen Alter teilweise. Ne? Also wir reden von heutzutage von Twitch, auf dem sich massenweise sehr bekannte Streamer tummeln, die Werbedeals haben, die teilweise wirklich schon die Jüngsten ansprechen und da hingehend hinsteuern. Wir reden von Schülern, die in der D-Jugend schon Tipico auf ihrem Trikot stehen haben, weil der Verein da, sage ich, Werbedeals da gemacht hat und sich irgendwann sagen, ja geil, sobald ich 18 bin, möchte ich das dann auch machen. Also für mich persönlich ist das eine sehr reelle Angst.
Also ich teile die Angst nicht. Also einmal ist natürlich gerade jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt mal den Sportwettenanbieter nimmt, ist das natürlich auch ein Finanzierungsmodell für den Breitensport. Ne? Also dass quasi viele Dinge überhaupt erst möglich sind, weil sie eben durch diese Sponsoring-Verträge oder Werbeverträge dann eben Geld in die Vereine fließt und das auch breit. Also das ist das eine. Und zum anderen ist das immer, wenn es ein Spiel ist, was staatlich reguliert ist und kontrolliert ist, ist meiner Meinung nach auch in Ordnung. Deswegen würde ich auch sagen, wenn meine Kinder spielen möchten, wenn sie volljährig sind, dann sollen sie das auch tun. Nichtsdestotrotz, das hat man bei vielen, vielen anderen Themen auch, liegt das natürlich bei jedem selbst in der Erziehung der Kinder. Ne? Wie geht man mit gewissen Themen um? Ne? Wie nutzt man Medien, wie konsumiert man Medien, was hinterfragt man kritisch und was nicht. Das werde ich natürlich mit meinen Kindern machen, das machen andere Eltern ja sicherlich auch. In den verschiedensten Bereichen, ne? Also ob das jetzt das Lebensmittel ist, das besonders gezuckert ist oder besonders fetthaltig, ne? Bis hin eben dann zur Sportwelt oder zum Automatenspiel. Wichtig ist doch, dass es einen bewussten Umgang damit gibt und dass man bewusst ist, es gibt diesen legalen Bereich, hier bewege ich mich in einem sicheren Rahmen und spiele eben aber eben nicht illegal, ne? Weil da ist es gefährlich. Und ich glaube, die Botschaft, und deswegen sitze ich jetzt auch hier, die muss eben rübergebracht werden. Es gibt diejenigen, die auf der legalen Seite arbeiten, und da wollen wir eben auch auf Aufklärungsarbeit leisten. Das müssen wir auch tun. Und die anderen. Und sobald man das quasi bewusst genießt, ne, und bewusst spielt, finde ich das vollkommen.
Also mit dem bewussten Umgang gebe ich dir da auf jeden Fall auch recht. Und das ist immens wichtig, dass in den Schulen das Thema generell Verhaltenssüchte oder Suchtkrankheiten generell noch viel stärker auch mit eingebunden wird. Genauso, dass es von der elterlichen Aufklärung da einfach auch viel mitgeprägt werden muss. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ich persönlich habe jetzt nicht die schlechteste Erziehung genossen und habe mit Sicherheit auch in vielen Punkten, sage ich mal, ein gutes Beispiel gehabt, wie man mit Dingen umzugehen hat. Aber als junger Mensch ist es halt natürlich nicht der Garant dafür, dass ich in dem Moment, wenn ich da reinrutsche, trotzdem adäquat damit umgehe. Und da kann teilweise auch die beste Prävention nichts helfen, weil teilweise, es muss ja als Spielsüchtiger erstmal das Bewusstsein dafür kommen, dass ich ein elementares Problem habe. Und bis ich an diesem Zeitpunkt bin, ist schon so, habe ich mich teilweise schon so verrannt in meinen Verhaltensmustern und in der Art und Weise, dass es für mich verdammt schwer ist, da überhaupt nochmal rauszukommen. Also so ganz leicht sehe ich das da in der Hinsicht nicht, aber wir haben ja auch schon gesagt von Anfang an, dass wir uns nicht in allen Bereichen da einig sein müssen.
Ja, also das ist natürlich immer dann so dieser Spagat zwischen Freiheiten, ne, die man eben hat als Bürger oder als Teilnehmer hier der Gesellschaft und volljährig ist, und inwieweit ist das Ganze dann halt reglementiert. Und das gibt es in vielen, vielen anderen Bereichen auch, ne? Vom Verkehr bis zu Lebensmitteln und so weiter und so fort. Und sie hat mir jetzt eben einen Weg gefunden und ich habe sich auf einen Weg geeinigt. Und das gucken wir uns jetzt eben einfach mal an. Ne? Und dann gibt es jetzt Zwischenevaluierung und eine Endevaluierung jetzt von der Glücksspielaufsichtsbehörde. Und da wird geschaut, wie entwickelt sich dann das Ganze. Und dann muss man da oder kann man da oder soll man da oder was auch immer dabei rauskommt, entsprechend nachjustieren.
Das ist zumindest mal, es ist ja ein positiver Ansatz, das möchte ich auch gar nicht absprechen. Trotzdem, dass ich grundlegend da, sage ich mal, anderer Meinung bin, was diese Industrie angeht, ist logischerweise ja auch klar. Und da kommen natürlich auch die eigenen Erfahrungswerte mit rein.
Sonst wäre das Gespräch auch langweilig, wenn man ständig eine
Meinung. Ja, das sowieso. Ich meine, in letzter Konsequenz sind wir beide Menschen, wir sind ja, beide Väter. Wir bluten beide rot. Also von daher möchte ich da auch einfach auf einem gewissen Niveau mich da auch dazu unterhalten können. Und das ist, wie du sagst, der Dialog ist da ja auch wichtig. Und ich glaube, es wird noch in Zukunft immens wichtig sein, dass auch noch mehr, sag ich mal, Betroffene da in die Kommunikation auch mit Anbietern und mit der Politik kommen. Und schauen wir einfach mal, was dahingehend auf jeden Fall noch passiert. So, was haben wir denn noch an Community-Fragen? Das sind natürlich ein paar Fragen dabei, die jetzt nicht so ganz passend sind, was euch als Betreiber angeht. Zum Beispiel wurde die Frage gestellt, wieso Sperren nicht ernst genommen werden, wie angegeben und gesellschaftlich geregelt. Ich gehe mal dann doch davon aus, dass das in eurem Bereich auch Hand und Fuß hat. Möchte aber da nochmal die Fußnote geben, dass ich ganz viele Fälle kenne, an denen die Oasis-Sperre in den Anfangsphasen wirklich komplett versagt hat. Das muss man gerade wirklich nochmal so nennen.
Das kann sein, dass das so ist. Wie gesagt, wir machen das ja jetzt erst seit einem Jahr, bald. Ne? Und unsere Historie ist, dass wir haben den Eindruck mit unserer Gesellschaft, dass das System schon so weit eingespielt war, als wir gestartet haben, dass es ziemlich gut funktioniert. Also wir waren auch selbst überrascht davon, wie gut das eigentlich klappt.
Da kenne ich ein paar andere Aussagen zu.
Ja,
ja, tatsächlich, leider.
Okay.
Also, das hat an vielen Stellen noch sehr, sehr gehakt. Und im lokalen Bereich ist es fast noch schlimmer, was die Ignoranz teilweise da angeht. Das muss man einfach so sagen. Das ist leider so.
Naja, also ich spreche da jetzt wahrscheinlich auch nicht für die Branche und ich kenne es auch nicht, weiß auch nicht, wie es bei anderen Anbietern ist. Aber bei uns habe ich den Eindruck, klappt das ziemlich gut. Das ist jetzt war die Frage noch, dass wir die Nutzer anschreiben, oder was sagtest du? Mit Newslettern?
Ja, genau, die Newsletter-Verschickung nach Schließung der Accounts, wie gesagt, und ich gehe mal davon aus, dass das, also ich kann es jetzt nicht verifizieren oder falsifizieren, aber dass ihr da in der Hinsicht auch, sage ich mal, korrekt und sauber arbeitet.
Ja, das müssen wir ja auch.
Ja. Ja, weil das ist natürlich gerade im illegalen Markt, und da sind wir halt wirklich bei den großen Problemen mit illegalen Anbietern. Datenverkauf, Kontaktdaten werden weitergereicht. Also sobald man ein, zwei Mal in einem illegalen Bereich sich angemeldet hat, kann man davon ausgehen, dass man mit diesem E-Mail-Account sein Lebtag Werbespam-Mails von Anbietern bekommt, von denen man noch nie etwas gehört hat, die aber anscheinend irgendwann mal ein Adresspaket gekauft haben, wo man mit drin gesteckt hat. Und das sind natürlich die großen Risiken, die auch definitiv in Zukunft durch die Legalisierung auch vermieden werden müssen.
Genau, aber wie gesagt, also das passiert bei uns nicht. Bei uns werden auch keine Daten weitergegeben, sowas ist auch alles verboten. Also, ja.
Wirst du persönlich sauer, wenn es jemand schafft, einen riesigen Gewinn zu erzielen, war noch die Frage, oder weißt du bereits, dass das Geld nach ein paar Wochen wieder vom gleichen Spieler zurückgehalten wird?
Sowohl ich als auch das Team wird ja überhaupt nicht sauer. Ne? Also wir glauben halt, das Gewinn gehört halt zum Spielen dazu, und das ist auch gut so. Und es ist halt auch Teil der Unterhaltung, also sonst wird ja keiner spielen, wenn man da nicht was gewinnen kann. Es ist eher so, ne, wenn wir dann am Montag wieder alle ins Büro kommen und der Kundenservice, der am Wochenende gearbeitet hat, hey, hier war wieder ein großer Fall dabei, dass dann bei uns eher so eine Art, ja, wir sind ja eher so ein bisschen beeindruckt von, ne, und haben so ein bisschen Respekt vor und dann gibt, oh was, der hatte dieses Bild und so weiter und so fort. Also die sind da eher, es ist eher dann so eine Begeisterung dafür da, dass da wieder einer viel gewonnen hat. Also es ist überhaupt nicht so, weil das ist einfach Teil unseres Angebotes, dass man viel gewinnt.
Spielst du denn auch selbst? Das ist nämlich auch eine Frage gewesen.
Also tatsächlich spiele ich so gut wie nie. Also es ist vielleicht einmal in 10 Jahren, wo ich tatsächlich mal in eine Spielbank gehe und dann auch relativ bescheiden mir so 50 Euro nehme und sage, okay, das spiele ich jetzt, und das ist dann auch unter Umständen ganz schnell weg. Und dann stehe ich da und trinke Bier und gucke den anderen zu, wie sie spielen. Also tatsächlich ist es so, dass mich das Spielen von so einem Glücksspiel nicht so reizt. Ne? Also wie jetzt vielleicht auch mich Horrorfilme nicht reizen würden oder so, weil das einfach ein Genre ist, was mich nicht so interessiert, um da selber zu spielen. Ne? Aber nichtsdestotrotz finde ich dieses Spiel und das, was da so dann rum ist, ich finde das faszinierend. Aber mich reizt es nicht, selbst Geld einzusetzen. Komischerweise. Das ist bei mir persönlich immer so.
Ja, aber ich dachte, wir haben doch alle den naturellen Spieltrieb.
Also nee, nicht alle, sondern der Spieltrieb ist eben da in der Gesellschaft. Und wie so wie der eine eben, wie ich vorhin schon sagte, eben gerne wandern geht oder Yoga macht oder da irgendwie spirituell sich auslebt, gibt es eben andere, die eben diesen Spieltrieb haben, weil sie eben Geld einsetzen möchten.
Okay. Dann kam auch die Frage auf, wer kontrolliert in der Online-Spielothek nach illegalen Diensten, zum Beispiel manipulierter Slot-Software?
Ja, also zuerst mal arbeitet man natürlich mit Spieleherstellern zusammen. Also wir stellen die Spiele, die wir anbieten auf unserer Plattform, ja nicht selber her, sondern die beziehen wir quasi von einigen Spieleherstellern. Diese Spielehersteller müssen regelmäßig von unabhängigen Instituten einmal ihre Zufallsgeneratoren überprüfen lassen. Das Ganze muss auch bei der Glücksspielaufsichtsbehörde vorgelegt werden, ne, damit zu sagen, okay, das passt, Institut kennen wir, die machen saubere Arbeit. Wir glauben dem also, dass dieser Automat richtig funktioniert, und dann durchlaufen die Spielautomaten auch noch eine Prüfung eben bei der Glücksspielaufsichtsbehörde. Und erst dann wird jeder einzelne Titel für uns freigegeben. Ne? Und damit ist quasi sichergestellt, dass dieser Spielautomaten sauber sauber funktionieren oder nicht irgendwie Schindluder im Spiel ist. Und bevor das Ganze live geht bei uns, so ein Spiel, spielt unser Team die Spiele auch nochmal alle und guckt, damit dann wirklich alles passt.
Also das Team spielt dann schon an der einen oder anderen Stelle.
Ja, wir müssen ja gucken, ob das alles funktioniert. Und wir haben ja auch Spielebeschreibungsseiten, wo wir die Regeln nochmal erklären und wo wir so ein bisschen komische Begriffe oder komische Features von dem Spiel einfach darlegen, damit man überhaupt weiß, was man da machen muss. Das ist dann manchmal gar nicht so einfach. Und damit das irgendwie alles klar ist, spielen wir natürlich, also unser Team, das Spiel, und guckt sich das alles an, bevor das Spiel dann abgeht.
Okay. Das waren so grundlegend meine persönlichen Community-Fragen. Gibt es noch einen Punkt, der dir persönlich wichtig ist, den wir jetzt hier nochmal zum Ende hin vergessen hätten?
Also fällt mir spontan jetzt auch nichts ein. Ich glaube, ich habe sehr oft gesagt, legal schlecht, legal gut und so weiter. Deswegen, ansonsten vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Und wie gesagt, wir haben auch fast das Verständnis für euer Thema. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir hier für alle die, für alle die quasi das Glücksspielsuchtproblem nicht haben oder einfach mal so spielen wollen, dass wir da einfach mit einem fairen Angebot da draußen sind und nicht darauf abzielen, dass wir jetzt spielsüchtige Spiele haben, weil das funktioniert nicht.
Ich habe es gerade richtig in deinem Kopf rattern gehört, wie du das jetzt politisch korrekt formulieren kannst, und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich möchte es auch nochmal mit Nachdruck sagen, natürlich möchte ich keinem, der diesen Podcast hier hört, denn wenn ihr diesen Podcast hört, hat das Gründe, überhaupt in irgendeiner Art und Weise empfehlen, reguliert oder unreguliert, illegal, legal, da gibt es auf gut Deutsch scheißlegal, egal, weil es gibt für den Spielsüchtigen da einfach keine Grauzonen, und das muss ich einfach nochmal ganz klipp und klar diese Grenze trennen. Wer spielsüchtig ist, kann nicht kontrolliert spielen, und deswegen ist natürlich das Angebot, von dem wir heute gesprochen haben, in keinster Weise interessant für einen von euch, und dementsprechend haben wir auch die Online-Casinos, die Online-Spielotheken nicht beim Namen benannt. Trotzdem finde ich es wichtig, perspektivisch auch für alle da draußen zu wissen, wo geht die Reise in Deutschland hin, wie verhalten sich Online-Spielotheken und Online-Sportwettenanbieter in dem Fall mit den neuen Regularien. Und also Florian, ich kann, wie gesagt, wir sind mit Sicherheit an einigen Punkten nicht ganz einer Meinung gewesen, und das ist aber auch okay, das gehört zur Diversität dazu. Nichtsdestotrotz, was ich dir auf jeden Fall wünsche, ist, dass alle diese Regularien wirklich von eurer Seite bestmöglich erfüllt werden können und dass ihr zumindest es schafft, mit eurem Angebot zukünftige Generationen besser zu schützen, als es die letzten geschützt wurden. Das muss man leider sagen, denn da ist einfach viel zu lange die reine Industrie alleine auf losgerannt und hat meiner Meinung nach für viele, viele Menschen viele Leben zerstört und viele Generationen da auch wirklich mit geschädigt. Und deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall, dass ihr das von eurer Seite aus besser macht. Ich kann es mir nur wünschen. Ich kann natürlich nicht alles händisch nachprüfen, geschweige denn möchte ich das. Aber vertraue da einfach mal drauf und hoffe, dass das für euch, sage ich mal, sich auch am Ende zumindest mal für alle, die keinen Schaden davon hat, auszahlen wird. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch versucht, so politisch korrekt wie möglich zu sagen.
Ist gar nicht so einfach, aber danke für die Wünsche. Wie gesagt, dafür sind wir da. Danke für die Einladung und alles Gute dir und auch deinen Zuhörern.
Das wünsche ich dir auch nochmal, und ich wünsche euch allen noch eine wunderschöne Zeit und bedanke mich, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, und sage einfach, wie immer, bleibt spielfrei, werdet spielfrei, es lohnt sich. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.